Ja, vorhin wurde schon ein paar Mal gesagt, schön, dass die Bude so voll ist. Ich freue mich vor allem, dass ich so viele für mich fremde Gesichter sehe. Das ist total schön. Ich war 14 Jahre sozusagen einer der Wegbegleiter, Weggenossen hier, so von den Messkircher Gemeinde, aber vor allem in Owingen dann auch. Und wir haben schon vieles miteinander erlebt, als Gemeinden, aber auch als Kollegen. Und ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich habe mich auch sehr gefreut über den Anruf vom Ralf. Du, wir würden gerne nochmal einen Tapetenwechsel feiern und auch an dem Tag den Martin und seine Familie verabschieden, würdest du kommen und predigen. Und zwar über die Nachfolge. Und am Telefon, ich so, ja klar, super, ja, ich freue mich. Da habe ich aufgelegt und habe das ein bisschen beiseite geschoben. Ja, und dann, ein paar Tage später, habe ich dann gedacht, naja, Nachfolge, so einfach ist es dann doch nicht, ne? So schnell Ja gesagt und doch so leicht ist es dann nicht. Es gibt vieles, was dafür schon gesagt wurde zu. Ihr könnt ja irgendwie mal Internet einfach googeln, YouTube. Da gibt es wahrscheinlich sehr, sehr viele Vorträge. Es gibt auch sehr, sehr viele Bücher, Lektüren, alles über Nachfolge. Dinge, die wir wissen. Dinge, die wir meinen zu wissen. Oder Dinge, die wir einfach voraussetzen. Das andere ist verstehen. Um was es dann bei dem oder jenem Satz so geht. Ich selber bin in einem christlichen Kontext groß geworden und für mich ist natürlich klar, wenn der Begriff Nachfolge kommt, ne, ist Ding, 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 Jesus. Ja, so wie in der Kinderstunde früher. Und welches Auto fährt dann Papa? Jesus. Ja, also man hat irgendwie, Jesus war irgendwie immer die richtige Antwort. Ja, und ich habe gemerkt, so einfach ist es nicht, wenn wir einfach Nachfolge hören. Auch heute in dem Zusammenhang. Du kannst einfach mal starten, dann klicke ich einfach hier weiter. Nachfolge. Wir haben hier gerade eben schon so ein paar Pinguine gesehen, die hier durchgelaufen sind. Einer voran, die anderen hinterher. Aber was ist Nachfolge? Jetzt ziehe ich mal die christliche Brille ab und das Erste, was mir eingefallen ist, Nachfolge gesucht. Betriebsübergabe. Der Seniorchef will jetzt endlich mal in Rente, ja? Und wenn es gut läuft, ist ein Junior da, der das Ding übernimmt. Da sehe ich schon den Peter, wie er grinst. Und ich glaube, er ist ganz froh, das in guten Händen übergeben zu dürfen. Ja? Wenn man so einen Betrieb hat, Nachfolge gesucht. Oder bei einer Fußballmannschaft, da geht der Trainer und dann beschäftigt sich der Verein mit der Nachfolge. Meistens schon, bevor man den Alten rausgeschmissen hat. So läuft es im Fußball. Nachfolge. Aber wenn man da mal ein bisschen weggeht und dann hier diesen Knochen hier in die Hand nimmt, dann merkt man, Nachfolge ist heute nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja? Follower bedeutet nichts anderes als Nachfolger, Follower. Und unsere ganze Alltagswelt für viele ist beherrscht von Followern. Wie viele Follower hat jemand? Wie viele Klicks hat es? Hat es bei jemandem überhaupt Klick gemacht? Ja? Es hat eine ganz neue Bedeutung bekommen. Ja, der Werner, der postet schöne Bilder hier und dann, ja, und dann freut er sich, wenn alle irgendwie auf Gefällt mir draufdrücken und ihm folgen und sehen, was er macht. Doch kriegt man dann wirklich das Leben des anderen mit? Meistens nur die schönen Momente. Follower. Und trotzdem merkt man plötzlich, dass wir eigentlich angetrieben sind, irgendwie Nachfolge ist ein Thema, das omnipräsent ist. Aber das noch lange nichts mit Jesus zu tun haben muss. Noch lange nichts mit Glauben zu tun haben muss. Vor allem auch nicht das, was sich vielleicht Jesus gedacht hat, als er sich auf den Weg gemacht hat, Nachfolger zu suchen. Und was es für ihn bedeutet hat. Als ich das nochmal so angeschaut habe, habe ich festgestellt, hier sieht man auch die anderen Follower, habe ich festgestellt, dass Jesus eigentlich eines seiner absoluten Hauptthemen ist Nachfolge. Er redet nicht nur drüber, manchmal ganz schön hart. Er erlebt es auch die ganze Zeit. Es war sein Thema. 3 Jahre lang hat er das wirklich nicht nur thematisiert, sondern praktiziert. Und davon kann ich euch heute nur einen kleinen Abriss geben. 3 Jahre, wie soll ich das zusammenfassen? Und dann noch Jesus, das geht nicht in einer Predigt. Und doch will ich euch vielleicht so ein bisschen mit auf eine Spur nehmen, was für Jesus Nachfolge bedeutet und klären, um was es geht bei Nachfolge und klären vielleicht, um was es gerade vielleicht auch nicht so geht. Alles fing damit an, dass Jesus umherging über Gott zu reden, über seinen Vater zu reden, um Menschen zu heilen und vor allem sie dann auch anzusprechen und sie einzuladen, folge mir nach. Exemplarisch habe ich euch zwei Stellen mitgebracht. Die erste hier aus Matthäus 4. Als Jesus am See Genezareth entlang ging, wieder dieses Rumgehen, sah er dort zwei Männer. Simon, der später Petrus genannt wurde, und dessen Bruder Andreas. Sie waren Fischer und warfen gerade ihre Netze aus. Da forderte Jesus sie auf, komm und folge mir nach. Ich werde euch zu Menschen machen, die andere für Gott gewinnen. Ein ganz anderer Typ, eine andere Situation. Matthäus 9. Als Jesus weiterging, sah er einen Mann am Zoll sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus forderte ihn auf, komm, folge mir nach. Sofort stand Matthäus auf und ging mit ihm. Ich lese das so, aber irgendwie hat mich das schon immer gepackt und fasziniert und so gewundert zugleich. Da kommt irgendwie so ein Wildfremder daher und sagt, folge mir nach, die stehen auf, haben nichts Besseres zu tun, lassen alle stehen und liegen, gehen mit. Hä? Ein kurzes, lautes Hä? Manchmal verstehe ich das gar nicht so. Wie geht das so ab? Ist das so leicht? Ich merke, die Bibel gibt hier manchmal auch einfach Situationen ganz verkürzt wieder. Wir erfahren kaum etwas über die Lebensgeschichte von Petrus und Co., wie sie vorher abgelaufen ist, was sie alles bewegt hat, was sie hatten, was es für sie bedeutet hat. Denn sie haben ja nicht nur irgendwelche Fischernetze liegen lassen oder irgendein Zollhäuschen verwaist zurückgelassen. Da war ja noch mehr in ihrem Leben. Was für ein Lebensumfeld, was haben sie so privat gehabt? Keine Ahnung. Aber was wir erfahren, und wenn man ein bisschen reinforscht, ist erstmal, was Jesus hier eigentlich macht. Was er hier erstmal so benutzt. Er ist selber Jude und er gebraucht hier ein jüdisches System, könnte man sagen. Ein System von Nachfolge, das es schon längst gab. Und das brachte mich aber, als ich darüber nachgeforscht habe und nachgedacht habe, auch schon vorher, bevor ich angefragt wurde, Nachfolge ist irgendwie auch mein Thema, weil ich bin selber so einer, der da nachfolgt, habe ich festgestellt, Nachfolge ist nichts für Bewerber. Nachfolge ist für Menschen, die sich rufen lassen. Es ist nichts für Bewerber, es ist für Menschen, die sich rufen lassen. Wenn wir die Abschnitte in der Bibel lesen, in denen Jesus sein Team sozusagen zusammenstellt, sucht er Menschen einfach raus. Für mich erstmal gesehen wahllos raus. Und er sagt einfach nur, folge mir nach. Für mich war dann diese Entdeckung, die ich dann später irgendwann mal machen durfte, was Jesus hier eigentlich dieses System nutzt. Eine jüdische Tradition nutzt von einem Rabbi und von seinen Schülern. Es war ein ganz übliches System. Es gab einen Lehrer, so wie wir vorhin gesehen haben, Ralf, der Lehrer. Ja, und er hatte dann seine Jünger, die mit ihm unterwegs waren und Dinge nachgemacht haben und so weiter. Das war jetzt ganz einfach und verkürzt, aber das war damals eines der absolut angesehensten Ausbildungsberufe oder Dinge, die man machen durfte. Das war nicht irgendwie so etwas, sondern das war wirklich schon hier ganz oben angesehen. Ein Rabbi, das war jemand. Und wenn man sein Lehrer, sein Schüler sein durfte, dann, oh, krass. Und damals war es auch so, dass eigentlich es üblich war, dass man eine gewisse Vorkenntnis hatte. Dass man irgendwie auch ein schlaues Köpfchen war und vor allem verstand hat, gute Fragen zu stellen. Wer keine guten Fragen stellen konnte, der war schnell hinten an und er ist rausgeflogen. Das war ganz, ganz wichtig. Und was man vielleicht manchmal so ein bisschen beiseite schiebt, aber auch das war damals schon wichtig, die finanzielle Geschichte. Meistens waren es Leute, wenn man eine gute Bildung hatte, ja, das ging damals auch schon über finanzielle Mittel. Und so ein Rabbi, der hatte kein eigenes Einkommen, der war darauf angewiesen, dass Leute Geld mitgebracht haben. Und jetzt kommt Jesus. Was macht denn er hier? Und ich habe gemerkt, eigentlich geht er hin und er, könnte man im ersten Moment meinen, er bewirbt sich eigentlich eher bei den Jüngern. Etwas, was wir heute vielleicht aus unserer Alltagswelt jetzt auch kennen. Wenn man als Gemeinde mal eine Stelle ausschreibt, wir sind gerade dabei, ihr werdet wahrscheinlich auch wieder unterwegs sein oder auch als Firma. Egal wo man hat, eigentlich wenn man die Ausschreibung sieht, hat man das Gefühl, die Firmen müssen sich ja bei den Arbeitnehmern bewerben, bei den potenziellen zukünftigen Arbeitnehmern. Nicht mehr umgekehrt, da ich habe einen Job und dann müssen die sich halt bewerben und die müssen sich halt anstrengen. Nein, die Firmen müssen sich heute anstrengen, dass überhaupt jemand zu ihnen kommt. Jetzt muss man aber aufpassen. Jesus, er schreibt keine Stelle aus. Das macht er nicht. Und trotzdem dreht er hier das Ding rum. Er geht hin und fragt und spricht die Leute direkt an. Er schreibt keine Stelle aus. Er geht dorthin, wo die Menschen sind und ruft sie. Folge mir nach. Er sieht die Menschen und fragt in keinem Moment über ihre Vorkenntnisse. Er fragt nicht nach ihrer Vorbildung. Er fragt nicht nach finanziellen Mitteln. Er fragt nicht nach Stärken und Schwächen. Er fragt nicht, was hast du in deinem Leben schon erreicht? Oder welche Misserfolge hattest du? Nichts. Er ruft sie. Und ganz spannend ist es natürlich, wenn man dann die Geschichte von Petrus und Andreas nimmt und merkt so, wow, wann erwischt er sie beim Fischen? Wann? Als sie nichts gefangen haben, nichts. Sie waren in ihrem Job überhaupt nicht erfolgreich in diesem Moment. Sie hatten nichts. Keine Fische im Netz zu haben, heißt kein Geld zu haben. Sie hatten nichts. Und Jesus kommt und sagt, hey, kommt und folgt mir nach. Sie sind bereit. Und Jesus, er weiß schon jetzt, was für einen Unterschied er in ihrem Leben machen kann. Und er ruft sie. Warum gehen die jetzt mit? Ich merke plötzlich, ist das für mich eine ganz andere Dimension geworden. Okay, da ist jemand, der traut uns etwas zu, was uns sonst keiner zutraut. Da gibt uns jemand eine Möglichkeit, etwas zu lernen, was wir wahrscheinlich nie lernen werden. Und sie gehen mit. Die Bereitschaft zur Nachfolge ist auf jeden Fall schon mal die Grundlage von allem. Und ganz stark merkt man das dann im Kontrast, als plötzlich so ein junger, erfolgreicher Mann kommt. Und er Jesus alles aufzählt, was er in seinem Leben schon getan hat, was er gemacht hat, was er alles besitzt und so weiter. Und bei ihm geht Jesus auch vor und ruft ihn. Und Jesus sah ihn voller Liebe an, Matthäus 10, 21. Etwas fehlt dir noch, sagt er. Geh, verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen und niemals verloren gehen. Und dann komm und folge mir nach. Und wir erfahren auch in der Bibel, wie die Geschichte weitergeht. Er dreht sich von Jesus weg und geht traurig davon. Mit den Worten, denn er war sehr reich. Jesus kommt es nicht darauf an, was wir mitbringen, sondern ob wir einfach hören und mitgehen. Und genau an dem Punkt, in diesem ersten Moment, merkt man eigentlich schon, wie Jesus das ganze Evangelium so verinnerlicht hat, dass es hier schon Realität wird. Denn als er am Kreuz steht, was ruft er? Es ist vollbracht. Ihr Menschen, ihr müsst nichts mehr machen. Ihr müsst mir nichts beweisen, wie gut ihr sein könnt oder könntet. Kommt einfach zu mir, folgt mir nach. Es ist okay. Ihr müsst mir nicht zeigen, was für tolle Hechte ihr sein könnt. Kommt und folgt mir nach. Und doch merke ich immer wieder, wie ich eigentlich bei diesem Bewerbergedanken trotzdem drinstecke und nicht rauskomme. Ganz oft, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es oftmals so, dass ich dann denke, oh Gott, habe ich das jetzt gut genug gemacht? Bin ich eigentlich gut genug für dich? Das war für mich als Teenie eine krasse Frage. Bin ich gut genug für Gott? Das kann doch gar nicht sein. Und immer wieder dieses, wir müssen doch irgendwas machen, damit es Gott gefällt. Simon, hör auf, dich bei mir zu bewerben. Das ist ein Satz, den ich tief und innerlich immer wieder lernen muss. Er ruft dich. So wie du bist und in jeder Situation, egal in welcher Situation du gerade steckst, Jesus, er ruft dich. Er will dich bei sich haben, egal wie es dir gerade geht oder was du vorzuweisen hast. Er ruft dich. Und genau das Gleiche, was im Einzelnen gilt, gilt genauso auch als Kollektiv. Heute Tapetenwechsel, Gemeindetag. Auch bei den Gemeinden ist es nicht anders. Wie oft meinen wir als Gemeinden, uns bei irgendjemandem bewerben zu müssen? In unserem Umfeld, in unserer Stadt, bei Gott? Mit unserem tollen Programm oder was auch immer? Wir sind oft in der Rolle des Bewerbers. Wir meinen, wir müssten uns bei anderen bewerben. Aber müssen wir das? Müssen wir uns bei Gott bewerben? Komm und folge mir nach. Das ist der entscheidende Satz. Und da möchte ich dir heute Mut machen. Mut machen, sich auf den Weg zu machen, um wegzukommen von diesem Denken des Bewerbers. Hin zu dem, der einfach von Gott gerufen wird. Der gebraucht wird. Und ich habe überlegt, wie kann man das irgendwie mal praktisch machen. Und manchmal gehen so Sachen schnell unter. Man hört sowas am Sonntag und dann. Und es ist einfach nur eine praktische Übung. Probiert es einfach mal aus. Vor allem, wenn ihr vielleicht auch gerade dabei seid, im Gemeindeleitungsteam, wo auch immer, überlegen, was der nächste Schritt ist, was wir tun könnten, was ich jetzt tun könnte heute. Ja? Dann stell dir mal, beim Handy ist es kein Problem, stell dir mal den Timer auf 2 Minuten. Und dann überleg dir einfach mal, folge mir nach. Folge mir nach. Folge mir nach. Und lass diesen Satz einfach mal in dich wirken. Und guck mal, was am Ende noch wirklich wichtig ist nach diesen 2 Minuten. Probier es einfach mal aus. Es kann sein, dass gar nichts kommt. Das ist einfach, ja, okay, jetzt habe ich mal 2 Minuten Ruhe gehabt, auch gut. Aber ich glaube, dass wir oft das übersehen, dass Jesus uns schon längst zu irgendwelchen Dingen schon gerufen hat und uns gebrauchen will. Und wir es aber vergessen. Vor lauter, wir müssen doch tun. Und das hat mich, als ich jetzt die Predigt vorbereitet habe, genau an dem Punkt hat es mich dann herausgefordert und zu meinem nächsten Punkt, den ich mit euch anschauen will, gebracht. Nachfolge ist kein einmaliger Akt. Nachfolge ist ein lebenslanger Lernprozess. Eigentlich nichts Neues, was hier steht, oder? Manche sehe ich schon mit dem Kopf nicken. Gerade eben haben wir bei Matthäus gesehen, komm und folge mir nach. Sofort stand Matthäus auf und ging mit ihm. Batsch, eigentlich hätte ich doch jetzt einfach diesen Satz sagen können, hey Leute, so ist Nachfolge. Auf geht's. Fertig. Muss man doch nichts mehr sagen. Doch mit dieser Entscheidung von einem Matthäus hier mitzugehen, beginnt erst die Nachfolge. Es macht die Nachfolge nicht aus, aber sie beginnt. In dem Moment, wo ich auf dieses Rufen höre. Die Juden damals verstanden, 2 Dinge in ihrer Praxis gut zusammenzubringen, was auch heutige Gehirnforscher sagen, das ist super, super wichtig. Und zwar, das eine ist ja das kognitive Wissen, das kognitive Lernen. Und wir kennen das alle, ja, von der Schule. Ich pauk noch schnell die Vokabel rein und dann kotze ich sie aufs Blatt, ja, wenn der Test kommt. So funktioniert es. Ja. Kognitives Wissen kann relativ leicht sein. Sich das Lernen, das kann relativ easy sein. Man kann schnell ein Buch lesen, man kann schnell einen Vortrag sich anhören, man kann schnell einen Podcast sich reinziehen. Ja, dann weiß man vielleicht etwas über das Thema. Aber es gibt noch eine 2. Ebene, und zwar das emotionale Erfassen. Und dazu brauchen wir was? Wir brauchen Erfahrung. Wir brauchen Erfahrung, wir müssen Erfahrung machen. Erst dadurch wird ein Lernprozess zu etwas ganz Nachhaltigem in meinem Leben und kann sogar Dinge tatsächlich nachhaltig auch verändern. Erst dann. Erst dann kann er in meinen Alltag hineinwirken, erst dann kann auch das Gelernte tatsächlich eine Relevanz haben für mein Leben. Und genau das haben die damals schon verstanden, diesen System. Und jetzt macht Jesus nichts anderes. 3 Jahre unterwegs mit seinen Jüngern. Sie sahen die Dinge machen, sie hörten ihn reden. Ja, immer hinterher, tak, 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 tak. Aber er macht noch was, Ralf. Irgendwann sagt er, okay, jetzt seid ihr dran. Jetzt geht. Der eine dahin, der andere dorthin. Jetzt macht selber mal Erfahrung. Auch das ist ganz, ganz wichtig. Man lernt das Gelernte, was ihr bei mir gesehen habt, macht es einfach mal selber. Macht es nicht einfach nur nach, probiert es aus. Die emotionale Erfahrung, die hat dann oft dafür gesorgt, dass die Jünger zu einem wirklichen Durchbruch gekommen sind bei vielen Dingen. Wenn wir die Geschichte lesen, dann denke ich manchmal so, ey, ihr Jünger, ihr seid solche Volltrottel manchmal. Habt ihr es immer nur kapiert? Das gibt's doch gar nicht. Jesus hat es euch doch schon 5-mal erklärt und trotzdem kapiert ihr es immer noch nicht. Das kann doch nicht sein. Und dann halte ich mir den Spiegel vor die Nase und denke so, oh, ja, ich bin ja auch so einer. Habe ich es denn immer mehr kapiert? Und ich merke, so eine Story, die bewegt mich dann immer wieder, wo mir das wirklich auch aufs Neue wieder gezeigt hat, die ich mit euch teilen will. Simon Petrus mit Jesus auf dem Wasser. Boah! Krass, ist funktioniert wirklich, ich kann auf dem Wasser gehen. Hey, der Petrus voll aus dem Häuschen und plötzlich sieht er die Wellen und wasch, abgesoffen. Jesus zieht ihn raus und dann? Sie stiegen ins Boot, der Sturm legte sich. Da fielen sie alle vor Jesus nieder, alle. Und riefen, du bist wirklich der Sohn Gottes. Ob Jesus das denen vorher nicht erklärt hätte. Wie oft hat er davon geredet, wer er ist? Ja? Aber da musste erstmal einer baden gehen, im wahrsten Sinne des Wortes, schon fast absaufen, dass die das checken. Der Hammer, oder?
du bist es ja wirklich, Gottes Sohn. Alle fallen auf die Knie. Ganz ehrlich, wenn ich auch auf mein Leben schaue, dann ist es bei mir oft nicht anders. In vielen Dingen musste ich erstmal richtig absaufen, um zu begreifen, ganz viele Dinge über mich selber erstmal zu begreifen und dann aber auch über Gott zu begreifen. Du bist es ja wirklich. Du bist wirklich der Gott, von dem die Bibel redet. Du bist wirklich der Erlöser, du bist wirklich der Retter. Wow! Du hast mich wirklich aus dieser Situation irgendwie wieder rausgebracht, unbegreiflich. Und hier merke ich, wie Jesus wirklich hineinkommt und sagt, hey, ich lebe und ihr sollt auch leben. Er ist da. Er möchte wirklich unser Retter sein in allen Situationen unseres Lebens. Und ich glaube, wirklich, um zu tieferer Erkenntnis zu kommen, brauchen wir eben beides. Das Kognitive und das emotionale Erfahren. Und dazu ist es wichtig, dass wir nicht nur irgendwie als ein einmaliger Akt Nachfolge verstehen. Es ist nicht irgendwie so, ja, du machst halt mal einen Glaubensgrundkurs und dann ist gut. Ja? Sondern, dass wir lernen, es bleibt ein lebenslanger Lernprozess. Und egal wie alt du bist, du wirst immer wieder Erfahrungen machen. Aber eine Sache ist mir an dem Punkt wichtig geworden. Lassen wir überhaupt Raum dazu? Für diese emotionalen Erfahrungen? Manchmal sperren wir diesen Raum schneller zu, als wir es irgendwie überhaupt merken. Wir denken manchmal so, ja, über Gott und Jesus, ich habe schon so viel in der Bibel gelesen, ich habe es eigentlich gecheckt. Ich habe es eigentlich verstanden, worum es geht. Die theologischen Weisheiten, Klarheiten, die sind irgendwie da drin. Ich bin irgendwie fertig und in dem Moment fange ich an, ein Verwalter zu werden von dem, was ich meine, über Gott zu wissen. Und Jesus sagt, ich bin noch gar nicht fertig mit dir. Ich bin noch gar nicht fertig mit dir. Komm, folge mir nach. Und ich gehe da manchmal hin und habe dann so die Weisheiten und Wahrheiten und dann versucht man, die in eine Predigt reinzumachen. Ab und zu geht man dann auch hin, staubt eigentlich irgendwelche alten Erfahrungen ab. Oh, damals habe ich mit Gott das und das erlebt und so, ja. Da holt man die alten Pokale aus dem Ding, ja. Staubt die ab und erzählt anderen davon. Ach, da hat Gott mir geholfen. Das ist nicht die Frage, wann war dir Gott mal geholfen hat, sondern vielmehr ist die Frage, wo warst du denn letzte Woche? Was hast du letzte Woche mit Gott erlebt? Nicht irgendwann, irgendwo. Jesus möchte auch heute in deinem Alltag eine Rolle spielen. Und wundere dich nicht, wenn du dann ständig wieder irgendwie auf der Wiederholtaste landest. Und du denkst so, oh Mann, eigentlich hätte ich das doch schon längst begriffen, das war doch schon mal. Ja, man lernt viel durch Wiederholung. Fragt man die Lehrer. Ja. Alle wissen das ist auch ein gutes Lernsystem, ne? Wiederholen. Manchmal bin ich sehr frustriert und traurig darüber, dass ich so viele Wiederholungen brauche. Doch für Jesus ist das gar kein Thema. Aber ich merke, es braucht immer wieder auch diese Offenheit, diese Lernräume zu haben. Und zwar auch in Gemeinde, auch in Kirche. Wo haben wir denn noch solche Lernräume auch für das emotionale Erfahrung? Genauso wie jetzt auch. Ich stehe hier und ich gucke in Gesichter, die mir jetzt so halbwegs zuhören, denken so, hoffentlich kommt der vielleicht schon bald zum Ende oder was auch immer. Ich weiß nicht, was euch durch den Kopf geht. Aber oftmals ähneln unsere Gottesdienste einer Vorlesung. Da ist vorne einer, so sitzen wir auch, ja. Man sitzt in Reihe und vorne steht einer und hält mehr oder minder eine Vorlesung. Man hört zu, man sammelt wieder Informationen. Ja, aber was machst du mit dieser Information? Wir werden zu Informationssammler. Ja? Und das Problem ist, dass du hier rausgehst und dann hast du schon, bevor du überhaupt morgen in den Tag startest, schon wieder so viele neue Informationen von aller Welt irgendwie zusammen. Manches auch hierdurch. Ja? Da kommen so viele Informationen und das Problem ist, dass wir nicht mehr dazu kommen zu reflektieren, um zu gucken, was mache ich jetzt mit dieser Information. Das ist das Problem. Wir haben da überhaupt gar keinen Raum mehr dafür. Und wo schaffen wir den? In unserem Alltag? Wo schaffen wir das? In unseren Gottesdiensten? Vielleicht müssen wir genau da lernen, auch neu über neue Formen nachzudenken. Dass es nicht immer eine Vorlesung ist, wo wir Informationen sammeln, sondern wo wirklich auch etwas Interaktives stattfindet, wo ich eine emotionale Erfahrung machen kann. Und dazu ist es ganz wichtig, und das ist mein dritter und letzter Punkt, Nachfolge ist keine Methode. Nachfolge ist Glauben, Leben in Beziehung. Nachfolge ist keine Methode. Vom Ursprung her kann man sagen, ja, eigentlich schon. Also Jesus gebraucht hier eine Methode, die üblich war, die auch richtig gut war, keine Frage. Aber was hat diese Methode eingeschlossen? Es ist eine Methode, ja, aber es ist viel mehr als das. Jesus tritt in Beziehung zu den Menschen, zu diesen Jüngern. Erstmal die Kleinen, dann 70 und dann viele, viele weitere. Aber mit diesen 12, was macht er da? Er lebt 24/7. 24 Stunden, 7 Tage die Woche lebt er Beziehung mit ihnen. Volle Kanne. Und jetzt kommt aber der Spannende an der Geschichte. Jesus lebt nicht nur die Beziehung hier, Ralf, ja, sondern er lebt sie mit den anderen auch. Und vor allem jetzt kommen Menschen zueinander, die vorher ein bisschen was mit Petrus und Andreas, okay, Brüder, funktioniert, ne? Aber da kommen jetzt Typen dazu wie dieser Matthäus. Mit so einem haben die beiden gar nichts zu tun gehabt. Vielleicht noch richtig Stress, wenn man so Chosen mal schaut, ne? Es war nicht einfach. Da kommen Kulturen, da kommen Prägungen, alles Mögliche trifft da aufeinander. Und da sind Leute dabei plötzlich im Jüngerteam, mit dem wollte ich eigentlich gar nichts zu tun haben. Im normalen Umfeld, oder? Und ähnlich ist es bis heute auch. Verschiedene Charaktere kommen zusammen, Prägungen, Vorlieben. Und wo das kommt, sind Stressmomente vorprogrammiert, weil wir Menschen sind. Und so auch bei den Jüngern liest man immer wieder vor allem ein Ding so. Unter den Jüngern kam es zu Streit. Ja, da hat's mal gefetzt. Wen wundert's? Mich nicht. Wen wundert's? Wer von ihnen wohl der Wichtigste sei? Ja, das ist allzu menschlich die Frage. Irgendjemand von uns muss doch Recht haben. Irgendjemand von uns muss doch sagen, wo es lang geht. Irgendjemand von uns muss doch irgendwie ein bisschen wichtiger sein als der andere, oder? Also es geht doch nicht, da muss doch irgendwie, ja, Rangfolge muss doch da irgendwie, also geht doch gar nicht. Ja. Und dann kommt Jesus und sagt, Moment mal, tritt mal langsam. Es geht nicht darum, wer der Wichtigste ist, sondern seid ihr bereit, euch zu dienen. Seid ihr bereit, euch zu dienen. Miteinander es auszuhalten, nicht nur auszuhalten, sondern wirklich sich drunter zu stellen, den anderen anzunehmen, ihn wahrzunehmen, ihn wertzuschätzen und vor allem sich ihm hinzugeben und zu sagen, wie kann ich dir helfen? Die Frage, was dient dir? Und wie kann ich dazu beitragen? Und Jesus bringt es dann on top, dann in ein Ding, wo er sagt, das ist eigentlich so euer Kennzeichen. Wir haben immer noch ÜB auf dem Kennzeichen. Das ist voll cool in Niederbayern, wo wir jetzt wohnen. ÜB, wo kommst du her? Da kann ich das immer erklären und schon ist man im Gespräch. Ja? Total cool. Das Kennzeichen sagt etwas aus, wo ich herkomme. Oder sagt irgendwie, ja, heute darf man es ja behalten, ist kein Ding, aber Kennzeichen. Und Jesus sagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Und dann sagt er, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. So sollt auch ihr einander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. So wie ich euch die Füße gewaschen habe, so macht's auch. So sollt ihr einander lieben. Bei Nachfolge geht es um Beziehung. Und zwar nicht nur zu Gott, sondern auch zu den Beziehungen miteinander. Und ich muss sagen, das ist natürlich die harte Nummer bei Nachfolge. Ne? Und könnte ich sagen, ja, die Jünger damals, ne? Im Gegensatz dazu habe ich es ja heute voll easy. Ne? Weil meine Leute von meinem Jüngerteam, die sehe ich erst nächsten Sonntag wieder. Ne? Mit denen muss ich nicht 24/7 unterwegs sein. Mit denen muss ich nicht in einem Zelt schlafen. Mit denen muss ich nicht gucken, wo ich das nächste Essen hinkriege. Mit denen muss ich mir nicht irgendwie eine Bio-Toilette oder irgendwas teilen. Nee, die sehe ich erst nächsten Sonntag. Ist doch eigentlich total entspannt. Aber macht es deswegen leichter? Nee. Lernt einander zu dienen. Es ist manchmal genau die Challenge, die uns am meisten schwerfällt. Den anderen zu lieben und ihn in seiner Meinung auch stehen zu lassen. Und genau das ist der Hauptteil von Nachfolge, wie ihn die Jünger durchlebt haben. Und den schieben wir manchmal zur Seite, weil wir etwas machen. Und ich fand es toll, ne? Ralf, ne? Voll sportlich, alles gegeben. Aber genau das ist das, was wir heute manchmal von Jesus im Bild haben. Wir denken, dass Jesus so was wie ein Personal Trainer ist. Der turnt uns halt was vor und wir turnen was nach. Aber darum geht es nicht. Diese Art von Trainer will Jesus gar nicht sein. Er ist nicht dieser Personal Trainer, wo einfach nur eine Person im Blick hat, sondern er hat immer ein ganzes Team im Blick. Und er möchte nicht einfach nur der Vortuner für uns sein. Er möchte derjenige sein, der in unserem Leben was anstoßt, was wir wiederum umsetzen kann. Das ist Relevanz, das ist Gestalt gewinnt in unserem Leben. Das ist ihm viel wichtiger. Und so müssen wir meiner Meinung nach auch echt aufpassen, dass wir Nachfolge nicht zur Methode machen. Es gibt so viele richtig coole Jüngerschaftsprogramme. Ich glaube, manche von euch waren vielleicht auch irgendwo schon mal bei sowas dabei. Es ist total cool. Ich mag das nicht mindern. Aber wisst ihr, was schade ist? Warum müssen das eigentlich immer andere anbieten und warum findet das nie in der Gemeinde statt oder seltenst? Kann man mal drüber nachdenken. Wir machen vieles zum Programm, wir machen vieles zur Methode und dabei geht es eigentlich nur um Beziehung. Beziehung mit anderen. Und genau an der Stelle stoße ich immer wieder an meine Grenzen und stoßen wir alle an unsere Grenzen. Denn Beziehung, was ist das? Beziehung kostet sehr viel. Es kostet das Wertvollste, was wir in unserem Leben besitzen, Zeit. Und das macht es zum Problem und das macht es manchmal so schwierig. Oftmals verbringe ich meinen Alltag damit, hinterm Schreibtisch zu sitzen und eine Predigt vorzubereiten, so wie diese hier. Und dann geht ratzfatz mal ein Tag ins Land, dann geht vielleicht auch mal zwei Tage ins Land, du hockst einfach nur im Büro. Als Pastor musst du doch mit vielen Leuten in Kontakt sein. Ja, schon. Aber es hat keiner an der Bibelschule damals gesagt, dass der Job auch sehr einsam sein kann, weil du ganz viel vorbereitest und verwaltest. Und dann sich hochzuraffen am Ende eines Tages und zu sagen, nee, ich besuche den jetzt noch. Das kostet was. Das kostet Überwindung. Aber wen tut es das nicht? Und wer ist es bitteschön nicht wert? Und ich glaube, das ist so schon so eine Sache, wo ich auch merke, da darf ich noch viel wachsen drin. Nach wie vor. Da ist viel Lernpotenzial. Denn Nachfolge, das lässt sich nicht predigen. Auch wenn ich jetzt hier bepredige. Was ich hier mache, ist eigentlich ganz, ganz schwierig. Es lässt sich einfach nicht predigen. Es ist einfach nur eine Information. Es muss gelebt werden. Wenn wir nicht einander in Beziehung kommen, wenn ihr eine Beziehung lebt zu euren Leuten in der Gemeinde, in eurem Umfeld, in einer Familie, in der Stadt, im Ort, dann bringt es nichts. Und dafür hat Gott uns den Glauben geschenkt. Nicht, dass wir ihn persönlich für uns behalten, sondern dass wir ihn in Beziehung leben mit anderen. Darum geht's. Und dazu möchte ich euch heute Mut machen. Mut machen, da diese Schritte zu gehen und zu wagen. Wahrscheinlich denkst du, ja, Nachfolge, ich hätte jetzt heute irgendwas anderes erwartet. Ja, Ralf hat ein paar Dinge genannt, die echt gut sind und wichtig sind. Aber ich möchte euch heute einfach da auf die Spur bringen, Nachfolge ist etwas, das muss gelebt werden. Es lässt sich nicht in einem Gottesdienst als Informationsveranstaltung abhaken. Ja? Und dazu müssen wir bereit sein, erstmal uns rufen zu lassen, immer wieder neu. Keine Frage des Alters. Wir müssen lernen, Räume zu schaffen, um auch die Möglichkeit haben, jegliche Erfahrung zu machen, dass das Gelernte irgendwie zusammenkommt. Und wir müssen lernen, auch Glauben in Beziehung mit anderen Menschen zu leben. Denn da lerne ich ganz viel. Und vor allem, wenn ich zurückblicke, habe ich am allermeisten durch die Leute gelernt, mit denen ich am wenigsten kann. Weil die so anders sind. Doch manchmal gehe ich hin und schiebe die praktisch von mir weg. Und was mache ich eigentlich? Nehme ich mich in dem Moment wichtiger als den anderen. Wisst ihr, wer meine besten Lehrmeister momentan sind? Aktuell? Sie heißen Noemi und Salome, meine zwei kleinen Kinder. Ja, eine 5, die andere wird bald 3. Warum? Weil sie ganz viel von dem widerspiegeln, was der Papa so in sich drin hat. Sie erzählen mir nichts, sie halten mir keinen Vortrag. Aber sie wissen genau den Nerv zu drücken, der beim Papa noch ausbaufähig ist. Und somit wünsche ich euch, dass ihr wirklich auch lernt, diesen Dingen nicht aus dem Weg zu gehen, sondern eher zu fragen, Gott, was kann ich jetzt eigentlich aus dieser Situation lernen? Und nicht, ach Gott, ist der andere so doof. Ja? Und so möchte ich euch heute auch Mut machen. Es ist toll, dass Gemeindetag gefeiert wird, sowas. Bodensee, Gemeindetag, so hieß es mal, da war es Tapetenwechsel, ist es jetzt immer noch. Ohminger und Messkircher Gemeinde kommen zusammen und andere. Es ist eine Riesenchance, dass wir auch als Kollektiv lernen. Voneinander und nicht nur Gemeinde von sich, weil wenn eine Gemeinde nur für sich bleibt, dann wird sie für sich bleiben und auch nicht viel lernen. Genauso wie der Einzelne, der wird Dinge begreifen, aber nur für sich. Wir brauchen immer wieder auch andere Gemeinden, wir brauchen sowas wie einen Verband, wenn wir den nicht hätten, würden wir ihn erfinden. Einfach, wo wir auch im Großen gucken können. Und auch da immer wieder geht aufeinander zu, haltet an dieser Tradition fest, egal wie viele Leute kommen. Und vor allem nutzt heute die Möglichkeit, guckt euch mal an. Es ist mega viel Lernpotenzial hier und nicht hier vorne. Nicht das, was ich gesagt habe, sondern das Lernpotenzial seid ihr. Ihr hockt da. Geht später mal aufeinander zu und fragt einfach mal, und was hast du letzte Woche erlebt mit Gott? Oder geht mal aufeinander zu, du, was bedeutet eigentlich Nachfolge für dich persönlich? Dich persönlich, nicht das, was du weißt, theoretisch, sondern wo hast du das persönlich festgemacht? Geht so mal heute aufeinander zu. Redet nicht nur über das Wetter. Das können wir nächste Woche noch. Das Wetter ist nächste Woche auch noch da. Ja? Aber die Leute hier, die jetzt heute hier zusammenkommen, die sind wahrscheinlich heute nur da. Ja? Nutzt diese Gelegenheit. Und ich mache es jetzt ganz praktisch. Ich stelle jetzt meinen Timer hier auf 2 Minuten. Und ich will nicht nur über irgendwas reden, sondern ich möchte euch die gleiche Möglichkeit geben, Erfahrungsräume schaffen. Und manchmal sind es einfach nur 2 Minuten. Es muss keiner von euch auf die Uhr gucken. Wenn es 2 Minuten rum sind, dann klingelt einfach mein Handy. Nutzt diese 2 Minuten einfach, den Punkt, wo du jetzt im Kopf hast, einfach noch weiterzudenken. Und wenn es nur dieses Folge mir nach ist, dann geht dem nach. 2 Minuten. Und wenn es klingelt, dann dürfen wir weiter in Lobpreis gehen, die Dinge auch in Liedern, im Gebet einfach bewegen. Aber jetzt bewegt es einfach mal für dich 2 Minuten.
Ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin.